Hallo und herzlich willkommen zu Kardiologik, unserem neuen Kardiologie-Podcast. Ich bin Dana.
Ich bin Dominik.
Und wir haben uns zusammen im Laufe des letzten Jahres überlegt, diesen Podcast auf die Beine zu stellen. Hintergrund ist, dass es im englischsprachigen Raum inzwischen schon viele kardiologische Podcasts gibt und auch im deutschsprachigen Raum gibt es inzwischen unheimlich viele und unheimlich gute Podcasts, Blogs und andere Plattformen, vorwiegend aus dem akut- und notfallmedizinischen Bereich. Ein Kardiologie-Podcast gibt es aber noch nicht. Und wir finden, das fehlt und das wollen wir hiermit ändern. Themen, die wir in diesem Podcast besprechen werden, sind solche, die wir als Assistenzärztinnen und Assistenzärzte im klinischen Alltag brauchen, die für uns wichtig und up-to-date sind.
Und wichtig für uns ist eben, dass man anhand unseres Podcasts lernen kann, was bei der alltäglichen Arbeit wirklich von Bedeutung ist und dass man in dem ganzen Wirrwarr an Leitlinien, Empfehlungen und Literatur eben die Übersicht behält.
Und was passt da besser als Thema für unsere erste Aufnahme heute als der Laborwert in der Kardiologie schlechthin, nämlich das Troponin? Und dann würde ich sagen, legen wir auch schon los.
Genau, das Troponin ist ja für jeden Assistenzarzt am Anfang immer ein Laborwert, der mit Angst verbunden ist. Was mache ich, wenn er erhöht ist? Was mache ich, wenn er leicht erhöht ist, stark erhöht ist? Welche Konsequenzen ziehe ich? Wenn man in die Thematik einsteigt, sollte man trotzdem so ein bisschen Grundlagen wissen. Und man muss wissen, das Troponin ist ein Proteinkomplex, der in Muskulatur vorkommt, sowohl in Herzmuskulatur als auch in Skelettmuskulatur. Und dass das Troponin aus drei Untereinheiten besteht. Das ist das Troponin I, was an Aktin bindet, das Troponin T, was an Tropomyosin bindet und das Troponin C, was ans Calcium bindet. In der Kardiologie interessiert uns natürlich vor allem das kardiale Troponin und wir haben ein bisschen gekramt, was man als erstes euch vorstellen könnte und haben gesehen, in den neuen NSTEMI-Leitlinien geht es vor allem um das Troponin und da um das High-Sensitive-Troponin. Das sind eben Assays, die es ermöglichen, schon ganz niedrige Troponin-Level zu erkennen und die Dana wird euch jetzt da ein bisschen was dazu erzählen, was es da Neues gibt.
Genau, und zwar geht es um den 1-Stunden-Troponin-Rule-in- und Rule-out-Algorithmus, der neu ist in der ESC-NSTEMI-Leitlinie von September 2020. Der empfiehlt ein 1- oder 2-Stunden-Troponin anstatt wie bisher ein 3-Stunden-Troponin. Voraussetzung dafür ist eben, dass man ein Hochsensitivitäts-, also ein 5th-Generations-Troponin hat. Wie läuft es jetzt ab? Es läuft so ab, dass zum Zeitpunkt 0 und nach einer Stunde der Troponinwert bestimmt wird. Stunde 0 ist dabei nicht der Beschwerdebeginn, sondern zum Beispiel Zeitpunkt zum Eintreffen in der Notaufnahme, also Zeitpunkt der ersten Blutentnahme. Das Prinzip ist, dass bei allen, die in der ersten Bestimmung sehr niedrige Werte haben oder bis zur Kontrolle nach einer Stunde niedrige Werte behalten, ein Myokardinfarkt ausgeschlossen werden kann, also ein Rule-out. Bei allen, die hingegen schon in der ersten Kontrolle sehr hohe Werte haben oder innerhalb der ersten Stunde einen sehr starken Anstieg entwickeln, bei denen kann und soll ein Myokardinfarkt angenommen werden und eine Koronarangiografie geplant werden. Bei all jenen, die nur leicht erhöhte Werte haben, nur leicht erhöhte Werte entwickeln oder im leicht erhöhten Bereich keine Dynamik entwickeln, bei denen muss weiter überlegt werden. Die können, müssen aber keine Myokardischämie haben. Wir haben, um diesen Algorithmus, der in der Leitlinie durchaus komplex erscheinen kann, anschaulicher zu machen, die möglichen 5 Szenarien in Gruppen unterteilt und in Gruppenfarben zugeordnet. Und eine entsprechende Grafik laden wir auch auf unserer Website hoch. Das ist eine blaue, eine grüne, eine gelbe, eine orangene und eine rote Gruppe. Die gehe ich jetzt mal nacheinander durch. Die erste Gruppe, die Gruppe blau, das sind Patienten, die schon zur ersten Blutentnahme sehr niedrige Troponinwerte haben. Sehr niedrig heißt unter der Nachweisgrenze oder um die Nachweisgrenze herum. Das ist ein sofortiges Rule-out-Kriterium für einen Myokardinfarkt. Dann die grüne Gruppe. Die haben zur Troponinbestimmung zum Zeitpunkt 0 ein niedriges, aber nicht sehr niedriges Troponin, das innerhalb der ersten Stunde keinen relevanten Anstieg entwickelt. Auch hier Rule out. Dann überspringe ich jetzt erstmal die gelbe und die orangene Gruppe und gehe zur roten Gruppe. Das sind Patienten, die schon in der ersten Blutentnahme sehr hohe Troponinwerte haben. Und das ist ein sofortiges Rule-in-Kriterium für einen Myokardinfarkt. Warum ist das so? Das ist so, weil wenn das Troponin über das 5-fache des Referenzwerts erhöht ist, der positiv prädiktive Wert für einen Myokardinfarkt schon bei 90% liegt. Jetzt einen Schritt zurück zur orangenen Gruppe. Das sind Patienten, die innerhalb der ersten Stunde einen deutlichen Troponinanstieg entwickeln in den deutlich erhöhten Bereich hinein, also ungeachtet des Ausgangswerts. Der Troponin-Ausgangswert kann niedrig oder schon leicht erhöht sein. Er kann nur nicht sehr niedrig sein, weil die wären ja schon im Rule-Out in der blauen Gruppe. Und diese orangene Gruppe mit einem deutlichen Troponin-Anstieg, die sind auch im Rule-In für einen Myokardinfarkt. Dann bleibt noch die gelbe Gruppe, das sind einfach gesagt alle anderen, die zum Beispiel nur ein leicht oder moderat erhöhtes Troponin haben, ohne nennenswerte Dynamik oder nur mit leichter Dynamik. So kennt man es zum Beispiel manchmal von Patienten, die sich mit Tachykardien in der Notaufnahme vorstellen. Warum ist das hier so? Das ist hier so, weil bei einem dreifach erhöhten Troponin der positiv prädiktive Wert für einen Myokardinfarkt nur noch 50-60% beträgt. Bei diesen Patienten in der gelben Gruppe kann man durchaus auch eine Troponinkontrolle nach 3 Stunden in Betracht ziehen. Und wenn sich bis dahin ein deutlicher Anstieg zeigt, dann natürlich auch noch eine Koronarangiografie planen. Das sind auch Patienten, die noch in der Notaufnahme ein Echo bekommen sollten und bei denen man zum Beispiel noch über einen CT-Thorax nachdenken kann, wenn man eine Lungenembolie oder eine Aortendissektion im Verdacht hat, bei denen man einfach gesagt noch weitere Ursachenforschung betreiben sollte.
Also gehen wir nochmal alle Gruppen als Zusammenfassung von vorne nach hinten durch. Blau, sehr niedriges Troponin in der ersten Bestimmung, Rule Out. Grün, niedriges Troponin, das nach einer Stunde noch niedrig bleibt, Rule Out. Gelb, leicht oder moderat erhöhtes Troponin ohne nennenswerte Dynamik. Troponin nach 3 Stunden eventuell ergänzen, weitere Ursachenforschung betreiben. Orange, deutlicher Troponinanstieg innerhalb einer Stunde in den relevant erhöhten Bereich hinein, Rule In. Rot, schon in der ersten Bestimmung sehr stark erhöhte Troponinwerte, Rule In.
Nochmal zur Gruppe Grün und zur Gruppe Blau. Selbst bei denen, wo man einen Myokardinfarkt ausgeschlossen hat, kann ja trotzdem noch eine koronare Herzerkrankung vorliegen. Und wenn man daran denkt, kann man ja auch trotzdem noch eine KHK-Abklärung planen. Also wenn man eher ein niedriges Risiko für eine KHK sieht, kann man ein Coronar-CT planen oder ein Stress-Echo oder ein Stress-MRT. Und bei einem hohen Risiko für eine KHK kann man ja dennoch auch eine elektive Coronarangiografie planen. Zur Frage, wann die orange und die rote Gruppe eine Coronarangiografie bekommen sollten, also ob sofort oder innerhalb der ersten 24 Stunden, das kann man mithilfe anderer einschlägiger Tools zur Risikostratifizierung entscheiden, zum Beispiel mit dem Gray-Score. Hier fließt zum Beispiel mit ein, dass Patienten, die dynamische ST-Streckenveränderungen aufweisen, die anhaltend oder wiederkehrende Beschwerden haben, die hämodynamisch instabil sind oder Herzinsuffizienzzeichen, Tachykardien, Rhythmusstörungen entwickeln, eher früh eine Koronarangiografie bekommen sollten. Andere kann man innerhalb der nächsten 24 Stunden zum Beispiel noch machen. Noch eine Anmerkung. Das 3-Stunden-Troponin ist immer noch erlaubt. Es hat allerdings halt keinen Nutzen dem 1-Stunden-Troponin gegenüber und ist daher nicht mehr empfohlen. Es ist aber noch möglich. Die Argumentation dahinter ist die, dass alle, die einen deutlichen Troponinanstieg innerhalb von 3 Stunden entwickeln würden, diesen schon innerhalb der ersten Stunde entwickeln. Und das ist es ja, was pathophysiologisch dem Myokardinfarkt zugrunde liegt. Nämlich, dass in kurzer Zeit viel Myokard stirbt und daher alle in kurzer Zeit eine starke Troponinfreisetzung haben, also einen deutlichen initialen Peak. Und deshalb ist es auch sicher, diesen 1-Stunden-Algorithmus zu verwenden. Bei den Rule-Out-Patienten kann Myokardinfarkt sicher als ausgeschlossen angenommen werden. Die Rule-In-Patienten hingegen profitieren davon, dass sie schneller ihre Koronarangiografie bekommen, also eine kürzere Door-to-Balloon-Time haben. Und das ist es auch eigentlich, was in unseren Augen so eine der wichtigsten Kernaussagen der Leitlinie ist. Eine Ausnahme von diesem 1-Stunden-Algorithmus sollten diejenigen Patienten sein, die einen Beschwerdebeginn von unter einer Stunde hatten. Bei denen sollte man beim 3-Stunden-Troponin bleiben. Dann haben wir uns jetzt noch ein paar praktische Tipps überlegt, wie man den Algorithmus in die Praxis umsetzen kann. Erstens, in der Notaufnahme besprecht das Vorgehen mit der zuständigen Pflegekraft. Sagt schon am Anfang, wir machen jetzt ein Troponin und nochmal nach einer Stunde. Dann kann die zuständige Pflegekraft sich das auf der To-Do-List notieren und unserer Erfahrung nach klappt es dann eigentlich auch ganz gut. Zweitens, die Uhrzeiten der Blutentnahmen dokumentieren. Es zählt nämlich nachher nicht der Zeitpunkt der Auswertung im Labor, und das ist es ja, worauf man im Klinikcomputer irgendwie immer schaut, sondern es zählt wirklich der Zeitpunkt, wo das Blut den Patienten verlassen hat. Drittens, mit jeder Troponinkontrolle auch immer ein EKG schreiben und davon abgesehen immer auch ein EKG schreiben, wenn die Patienten wieder Beschwerden entwickeln. Eine CK hingegen wird nicht mehr mitbestimmt, laut der neuen Leitlinie. Zumindest nicht zur Diagnostik von einem Myokardinfarkt. Nächster Tipp, wenn eine Stunde überschritten wurde, sollte man zum 2-Stunden-Troponin-Algorithmus wechseln. Der funktioniert genauso wie der 1-Stunden-Algorithmus, ist genauso valide. Jetzt gibt einem die Leitlinie keine Grenze dafür vor, um wie viel man die eine Stunde überschreiten darf. Wir halten zum Beispiel eine Stunde und 10 Minuten für eine gute Lösung. Also wenn man mehr als eine Stunde 10 Minuten verstrichen hat, dann sollte man zum 2-Stunden-Algorithmus wechseln. Außerdem kann dieser Algorithmus durch SOPs in den Notaufnahmen etabliert werden, weil was standardisiert ist, funktioniert einfach besser. Und als letzter Punkt, bitte diesen Algorithmus nur verwenden, wenn das ganze Szenario zu einem Myokardinfarkt passt. Wenn man klinisch von vornherein von einer anderen Diagnose ausgeht, dann natürlich entsprechend handeln und immer halt auch an Differentialdiagnosen denken.
Was eben auch von Bedeutung ist, dass man die Differentialdiagnosen, wie die Dana schon gesagt hat, für eine Troponinerhöhung immer im Hinterkopf haben muss. Und man sollte wissen, dass eine Troponinerhöhung nicht immer gleichzusetzen ist mit einem klassischen Typ 1 Myokardinfarkt. Zur Wiederholung, Typ 1 Myokardinfarkt ist letztendlich bedingt durch ein Koronarproblem, in der Regel eine Plakruptur oder eine Dissektion. Es existieren eben eine Vielzahl von kardialen Pathologien, die auch mit einer myokardialen Schädigung und auch mit einer Troponinerhöhung einhergehen. Dazu zählen vor allem eine Herzinsuffizienz, Tachyarrhythmien, hypertensive Entgleisungen, Myokarditiden, eine Takotsubo-Kardiomyopathie und auch Klappenerkrankungen. Wichtig ist, dass lebensbedrohliche Erkrankungen gibt, die mit Troponinerhöhung einhergehen und mit AP-Beschwerden, also mit Myokardinfarkt, leicht zu verwechseln sind. Das ist die Lungenembolie und die Aortendissektion. Nicht kardiale Ursachen, die mit einer Troponinerhöhung einhergehen, sind beispielsweise eine Hypo- oder Hyperthyreose oder auch Medikamenteneinnahme, beispielsweise Chemotherapiepatienten, die Anthracycline nehmen, oder auch Ausdauersportler haben häufig ein erhöhtes Troponin. Ein Klassiker bei uns zumindest ist es, dass bei Niereninsuffizienten eine Troponinerhöhung immer so abgetan wird. Man sagt da gleich, ach, die GFR ist eingeschränkt, das wird nicht ausgeschieden und daher ist das Troponin erhöht. Letztendlich gibt es aber mehrere Gründe beim Niereninsuffizienten für eine Troponinerhöhung. Das kann auch eine Anämie sein, das können Uremietoxine sein oder Hypotonie. Habe ich aber einen niereninsuffizienten Patienten, der per se ein erhöhtes kardiovaskuläres Risiko hat, der in die Notaufnahme kommt mit Brustschmerzen und der hat EKG-Veränderungen und ein erhöhtes Troponin, ist es natürlich hochverdächtig auf Myokardinfarkt. Was für mich oder auch für die Dana am Anfang immer ein Problem war auf Station, wenn die Pflegekraft angerufen hat und gesagt hat, Herr XY hat heute eine Koronarintervention gehabt und hat jetzt wieder Brustschmerzen. Wie kann ich da erkennen, dass jetzt ein Infarkt vorliegt? Bei der 4. Definition des Myokardinfarkts in der Leitlinie gibt es da ein ganz gutes Kapitel dazu. Und da sollte man wissen, dass eine Troponinerhöhung nach Intervention, die muss 5-fach über der 99. Perzentile liegen. Wenn ich einen normalen Ausgangswert hatte, also ein unauffälliges Troponin, habe ich schon vor der Corona-Intervention ein erhöhtes Troponin, dann brauche ich einen Anstieg von mindestens 20%, wobei der Absolutwert auch über das 5-fache der 99. Perzentile liegen muss. Plus andere Kriterien müssen da noch einfließen, neue ischämie-typische EKG-Veränderungen, neue Kuhzacken, dann eben ein angiografischer Nachweis von der Ischämie oder eben auch Nachweis von Vitalitätsverlust, beispielsweise mit einem Echo.
Ja, das war's auch schon für heute. Noch eine letzte Anmerkung. Wir geben die Sachen hier einfach so wieder, wie wir sie verstehen. Das sind keine verbindlichen Handlungsempfehlungen. Deshalb bitte denkt selber immer noch drüber nach und ja, bei Rückmeldungen, Feedback und Kritik meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.
Schaut auf die Homepage, folgt uns bei Instagram und bleibt uns gewogen.